a lot of songs, particularly at that time, were about your personal feelings. And what I tend to do in a song is I put it into some kind of analogy, like a long and winding road.
But still they lead me back to the long winding road.
Etliche Songs speziell in dieser Zeit handelten von den persönlichen Gefühlen. Und ich neige dazu, in meinen Songs eine Metapher zu finden, wie etwa The Long and Winding Road, sagte Paul McCartney und sprach damit die emotional schwierige Zeit an, als die Beatles auseinanderbrachen.
And this idea of the long and winding road started to come to me.
Damals, Ende 1968, als diese Idee ihm kam und er den Song schrieb, hatte er noch die Hoffnung, dass die lange und kurvenreiche Straße doch noch zu einem guten Ende führen könnte. Recht lange ist er schon unterwegs auf seiner Long and Winding Road. Am 18. Juni sind es 70 Jahre.
Well, I'm Paul and I play the bass.
Hello, this is Paul McCartney. Guten Tag, fans in Germany.
Meinem Vorredner darf ich mich mit der Begrüßung anschließen. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell zu einer kleinen Feierstunde zu Ehren von Sir Paul McCartney aus Anlass seines 70. Geburtstages. Auch sein 50-jähriges Plattenjubiläum steht an und auch sein 55-jähriges Bühnenjubiläum. Es gilt also, eine künstlerisch bemerkenswerte Long and Winding Road zu würdigen. Alles begann am 6. Juli 1957, als Paul McCartney auf einem Kirchenfest in Liverpool John Lennon kennenlernt, der gerade einen Auftritt mit seiner damaligen Band The Quarrymen absolviert. Kurz darauf wird Paul Mitglied bei The Quarrymen und steht am 18. Oktober 1957 zum ersten Mal an der Seite von John Lennon auf der Bühne. Der Rest ist Geschichte, wie es so schön und klischiert heißt. Diese Geschichte ist allerdings ohne Beispiel in der Pop-Historie. Paul McCartney gilt als der reichste, erfolgreichste und wohl auch einflussreichste Popmusiker aller Zeiten. Kein Wunder, dass er beim großen Festkonzert zum 60. Thronjubiläum der Queen am 4. Juni vor dem Buckingham Palace nicht nur dabei war, sondern das große Finale bestritt und seine Songklassiker Let It Be und Live and Let Die für die Queen und für die Publikumsmassen sang. Als Musiker wird er bis heute teils kultisch verehrt, aber auch als gestrig geschmäht. Sein offenkundiger Sinn für Sentimentale und Profitable hat sein Image nachhaltig geprägt. Während John Lennon schon immer als der intelligentere und kantigere von beiden galt und posthum fast zum Heiligen stilisiert wurde, haftet Paul McCartney bis heute das Bild vom zwar cleveren, aber doch etwas oberflächlichen Leichtgewicht an. Wer ihn aber musikalisch abgeschrieben hat und alles, was er nach den Beatles veröffentlichte, als unerheblich abtut und in die Mottenkiste verfrachtet, irrt gewaltig. Mit seinem Projekt The Fireman zum Beispiel ist er popmusikalisch durchaus auf der Höhe der Zeit. Was der folgende Song von 2008 hörbar machen kann, Sing the Changes aus dem Album Electric Arguments, Single vom Wandel. Melodisch fast euphorisch, mit leicht hymnischem Gestus, präsentiert sich dieser Song See the Changes, in dessen Text es heißt: Fühl die Stille, fühl den Donner, jede Leiter führt in den Himmel. Farbige Stifte zeichnen das Bild, jeder hat die Gabe, Wunder mit Kinderaugen zu sehen, singe vom Wandel. Dass er nicht wandlungsfähig sei, kann man ihm wahrlich nicht vorhalten. Im letzten Jahr erschien seine orchestrale Ballettmusik Ocean's Kingdom und mit seinem aktuellen Album Kisses on the Bottom tauchte er in die Jazz-, Swing- und Vaudeville-Musik der 1940er Jahre ein und interpretierte Standards aus dieser Zeit mehr als achtbar. Inzwischen arbeitet der Unermüdliche bereits an einem neuen Album. Sein gerade gehörtes Duo-Projekt mit dem Elektronik-Pop-Produzenten und Ex-Killing-Joke-Musiker Martin Glover alias Youth nannte er The Fireman. Der Grund für dieses Pseudonym sei, so sagte Paul in einem Zeitungsinterview, derselbe Impuls, der auch die Beatles geleitet hätte, als sie 1967 so taten, als seien sie Sgt. Pepper's Band. Es gebe einem das Gefühl, als sei alles möglich. Auf McCartneys Webseite steht zu lesen, Zitat, »The Fireman nimmt euch an die Hand und führt euch durch die Feuerwand an Orte, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr dahin wolltet.« Ob seine alten Beatles-Fans da nun hinwollen oder nicht, die Musik von The Fireman ist experimentierfreudiger und stilschubladenferner als alles, was Paul in seiner Solozeit popmusikalisch bislang produzierte. Ambient, Elektronik, improvisierte Klangflächen und Pop-Rock-and-Blues-Elemente mischen sich hier zu einem originellen Soundtrack. Alle Alben, die Paul McCartney nach 1997 unter eigenem Namen oder als The Fireman veröffentlichte, wurden überwiegend positiv beurteilt und können als durchaus gelungen betrachtet werden. Doch das war nicht immer so, fast im Gegenteil. Seine ersten vier Alben nach der Beatles-Trennung konnten die Kritiker nicht überzeugen, fielen zum Teil sogar gnadenlos durch. Das Beatles-Erbe wog zu schwer. Paul McCartneys frühe Soloalben konnten dem Vergleich mit den Beatles-Klassikern nicht standhalten. Ohne das Korrektiv seines kreativen Partners und Rivalen John Lennon klangen die frühen McCartney-Solo-Songs überwiegend blass und eindimensional. Er selbst sprach im Nachhinein von zu vielen zweitklassigen Songs auf den frühen Soloalben. Zu mehr hätte es damals einfach nicht gereicht. Die Beatles hatten in 6 Jahren 7 großartige Alben veröffentlicht. Das waren, um sie aufzuzählen, A Hard Day's Night 1964, Help 1965, Rubber Soul 1965, Revolver 1966, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967, The Beatles White Album 1969 und Abbey Road 1969. Paul kam in den 35 Jahren seiner Solo- und Wings-Ära gerade mal auf 6 überzeugende Alben. Das waren Band on the Run 1973, Tug of War 1982, Flowers in the Dirt 1989, Flaming Pie 1997, Driving Rain 2001 und Chaos and Creation in the Backyard von 2005. Vor allem das letztgenannte Album überzeugte nicht nur die Kritiker, sondern auch das Publikum und bescherte McCartney hohe Top-10-Platzierungen. Zu den bemerkenswertesten Songs des Albums zählt auch der gleich folgende, den Paul McCartney, wie alle anderen Songs des Albums auch, fast im Alleingang aufgenommen hat. Alle Instrumente, bis auf das Schlagzeug und die Streicher natürlich, spielte er selbst. Riding to Vanity Fair, so der Titel des Songs, ist ein melancholisches, fast dunkles Klagelied voller Enttäuschung über eine gescheiterte Freundschaft. Das musikalische Leitmotiv sind 2 Xylophontöne, die sich durch den gesamten, von Mollakkorden geprägten Song hindurchziehen. Das ist atmosphärisch sehr stimmig.
Tried to be so strong. I did my best. I used the gentle touch. I've done it for so long. You put me down, but I can laugh it off and act like nothing's wrong. But why pretend? I think I've heard enough of your familiar song. Tell you what I'm gonna do. I'll try to take my mind off you. And now that you don't need my help, I'll use the time to think about myself.
Trotz aller Bitterkeit bleibt ein hoffnungsvoller Ausblick. I keep hoping for friendship, singt Paul McCartney gegen Ende in diesem starken Song Riding to Vanity Fair aus Pauls letztem Studioalbum mit durchgehend eigenen Songs Chaos and Creation in the Backyard. Vanity Fair heißt übrigens übersetzt Jahrmarkt der Eitelkeiten. Apropos, wie steht es eigentlich mit der Eitelkeit beim hübschesten der Beatles, der auch noch im fortgeschrittenen Alter gut aussieht und darauf auch offenbar besonderen Wert legt? Zitat: Paul war der letzte der Beatles, der vor einem Fototermin seine Frisur im Spiegel überprüfte und der erste, der darum bat, man möge ihm bitte vor Veröffentlichung die Abzüge schicken, damit er sie abnicken könne, schrieb der McCartney-Biograf Peter Amos Carlin. Und aus seinem Umfeld verlautete in den letzten Jahren, immer wenn ein Fotograf in der Nähe sei, ziehe er den Bauch ein, er färbe sich seit vielen Jahren schon die Haare und lasse unvorteilhafte Fotos verbieten. Für Kopfschütteln sorgte eine Meldung aus dem Jahre 2001. Sir McCartney, der damals 59-jährige Ex-Beatle, habe ein Interview mit der britischen Fernsehjournalistin Kate Garraway abgelehnt, weil er die 33-Jährige als zu alt empfinden würde. Ein Sprecher McCartneys habe dem Fernsehsender GMTV mitgeteilt, dass eine Gesprächspartnerin in solch fortgeschrittenem Alter nicht gut sei für das jugendliche Image von Herrn McCartney. Hä? Fragt man sich da. Das muss doch eine Zeitungsente oder eine Satire sein. Nein, keins von beiden. Ein Kumpel aus alten Hamburger Tagen, Tony Sheridan, hat auch Einschlägiges zum Thema zu erzählen.
Paul McCartney hat zum Beispiel diese Wünsche. Ne? Der würde gerne gar keine Falten bekommen. Ein bisschen eitel ist er auch. Und die Falten, die laufen auch nicht, wie er das gerne hätte. Die kommen ja doch anders.
Natürlich ist das längst nicht alles, was über Paul McCartney gelästert wird. Ob aus Neid oder Wichtigtuerei oder aus dem aufklärerischen Willen heraus, ein reales Bild des Ex-Beatle zu zeichnen, fühlten sich viele Leute berufen, die Wahrheit über Paul ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Sehr vieles wurde und wird ihm nachgesagt, zum Beispiel er sei extrem ehrgeizig, penetrant, dominant, besserwisserisch, geizig, er würde andere bevormunden, sei auf versteckte Weise diktatorisch, schaue immer zuerst auf seinen eigenen Vorteil, er sei exaltiert, überspannt, überheblich, kenne keinerlei Selbstkritik, er sei ein anmaßender Egomane, ein Heuchler, habe sogar seine Ehefrau Nummer 1 und 2 geschlagen, er sei, Zitat, selbstzentriert, ein Kontrollfreak, sagte wörtlich der langjährige PR-Mann der Beatles, Tony Barrow, er sei gierig und herrschsüchtig, sagte Wings-Gitarrist Danny Lane, er sei eine Anhäufung von Widersprüchen, sagte der Beatles-Intimus Peter Brown. Er war ein trotziger, unverschämter, pubertärer kleiner Medici-Prinz, sagte Francie Schwartz, eine von Pauls Dauernebenfrauen, die er parallel zu seiner Hauptbeziehung mit Jane Asher bis 1968 am Laufen hatte. Ist McCartney, wie sich Paul polemisch selbst fragte, dieser herzlose Idiot, dieser seichte, oberflächliche Typ, der auf die Frage eines Reporters, was sagen Sie zu John Lennons Tod, selten blöd antwortet, das ist eine Sauerei. Natürlich ist er weder ein herzloser Idiot noch ein oberflächlicher Typ, will uns diese Suggestivfrage sagen. Wie stellt er sich selbst dar in seinen Songs? Was sagt er über sich in seinen Songtexten? Kaum etwas. Ganz anders als John Lennon, der jede seiner Gefühlsregungen und Stimmungslagen in Bekenntnissongs öffentlich machte, bleibt Paul McCartney in dieser Hinsicht fast zugeknöpft. Ganz selten nur spricht und singt er von sich selbst und seiner Gefühlslage. Einer dieser seltenen Ausnahmesongs ist der folgende, wohlbekannte aus seinem ersten Soloalbum. Im ehrlich bekennenden Text heißt es: Vielleicht bin ich ein einsamer Mann, der mitten in etwas drinsteckt, das er einfach nicht begreifen kann. Und vielleicht bist du die Einzige, die mir wirklich dabei helfen kann. Baby, bitte hilf mir zu verstehen. Erstaunt bin ich wohl schon, dass du die ganze Zeit bei mir bist. Vielleicht fürchte ich mich davor, wie sehr ich dich brauche. Und ich bin wohl erstaunt, wie du mir hilfst, mein Lied zu singen, wie du mich korrigierst, wenn ich falsch liege. Und das erstaunt mich wohl selbst, wie sehr ich dich brauche. Thank you.
Mr. Amazed was a song for Linda, and it was a song about my feelings on being in love with my wife and feeling very good about it, but at the same time being a bloke thinking, instead of baby I'm amazed, there was a sort of maybe I'm amazed. There's a little kind of disclaimer in there, you know. But it basically is just a love song. Maybe I'm amazed at the way you hung me on a line, you pulled me out of time. They're just different ways to express different sides of what I was feeling.
Maybe I'm Amazed war ein Song für Linda, ein Song über meine Gefühle, in meine Frau verliebt zu sein und mich damit sehr wohl zu fühlen. Aber gleichzeitig war ich der Typ, der nicht dachte, Baby, I'm Amazed, sondern Maybe I'm Amazed. Da steckte ein bisschen was von einem Dementi drin. Aber grundsätzlich ist das ein Liebeslied. Ich staune, wie du mich an der Leine hängen lässt, wie du mich aus allem rausgerissen hast. Das sind unterschiedliche Wege, die unterschiedlichen Gefühle, die ich hatte, auszudrücken, sagte Paul. Es waren offenbar katastrophale Gefühle, ausgelöst durch das Ende der Beatles, das Paul allerdings als erster öffentlich gemacht hatte, mit seiner berühmten Presseerklärung vom 10. April 1970, die damals einschlug wie eine Bombe, weil Paul unmissverständlich erklärte, dass er die Band verlassen habe und dies sei das offizielle Ende der Beatles. Diese Erklärung wurde dem geschäftstüchtigen Paul sofort wieder als cleverer Schachzug ausgelegt, um sein Soloalbum zu promoten, das wenige Tage später auch veröffentlicht wurde. Tatsächlich war es Paul, der am intensivsten versuchte, die Beatles als Band zusammenzuhalten. Allerdings zu seinen Bedingungen, worauf die anderen drei offenbar keine Lust mehr hatten. Die wachsende Dominanz und Eigensinnigkeit von Paul ging John, George und Ringo ziemlich auf die Nerven. Pauls Attitüde, immer häufiger den Chef zu mimen, war allerdings nicht der Grund für das Auseinanderbrechen der Band, trug allerdings in nicht unerheblichem Maße dazu bei. John Lennons Wunsch, aus dem Beatles-Korsett auszubrechen und nur noch mit seiner neuen Liebe Yoko künstlerisch weiterzuarbeiten, hatte sicher einen größeren Anteil an der Beatles-Trennung. Paul litt offenbar am meisten unter dem Ende der Beatles. In einem Interview mit dem Playboy sagte er 1984, zum ersten Mal in seinem Leben habe er nicht mehr ein noch ausgewusst. Sein Selbstbewusstsein habe zum ersten Mal einen Knacks bekommen, es sei ein schrecklicher Schlag für ihn gewesen und er habe das Gefühl gehabt, irgendwie schuldig daran zu sein. Noch 1997 sang er in seinem Album Flaming Pie wehmütig nostalgisch über die 60er Jahre, als er und seine Kumpels trotz aller Diskussionen und Auseinandersetzungen doch immer wieder zu ihren Songs zurückgekehrt seien. For a while we could sit, smoke a pipe and discuss all the vast intricacies of life. We could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like, oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back to the song we were singing at any particular time. Sie sitzen zusammen, rauchen und diskutieren über die Kompliziertheit des Lebens. Man quatscht die ganze Nacht, redet über alles Mögliche. Aber immer wieder kehren sie zurück zu ihren Songs, wie sie gemeinsam singen. Das kann man lesen als eine schöne und vereinfachende und harmonisierende Darstellung der Debatten, die die Beatles in den späten 60er Jahren führten. Und solange sie redeten und noch so kontrovers diskutierten, konnten sie immer wieder zu ihrer Musik zurückkehren und ihre Songs weiter gemeinsam singen. Erst als sie aufhörten, zusammen zu sitzen und nicht mehr miteinander redeten, war die Auflösung nicht mehr aufzuhalten. Paul McCartney schrieb The Songs We Were Singing im Januar 1995 für sein Album Flaming Pie unter dem Eindruck der Arbeiten am Beatles Anthology Projekt. Das Sichten und Durchhören der alten Beatles-Aufnahmen und damit seines eigenen Musikerbes hinterließ einen nachhaltigen Eindruck bei Paul, ließ viele Erinnerungen wieder aufleben und spornte ihn enorm an, musikalisch dem qualitativen Standard der Beatles-Songs gerecht zu werden, was ihm auf einigen Songs des Albums Flaming Pie auch gelang. Schon der Albumtitel war eine Reminiszenz an die frühen Beatles-Tage. Im Text heißt es: Liebe machen unterm Bett, Sterne schießen aus einem purpurnen Himmel, Mir egal, wie ich das mache, ich bin der Mann auf der brennenden Torte. Strecke meine Zunge raus und lecke meine Nase. Stopf das Hemd rein und zieh den Reißverschluss hoch. Zieh los, hab eine Vision. Ich bin der Mann auf der brennenden Torte. Alles, was ich tue, ist einfach zu erklären. Wenn ich bei dir bin, brauchst du Urlaub. Ich nehme mein Gehirn raus und hänge es zum Trocknen auf. Nun bin ich nicht sicher, ob ich es jemals wieder reinbekomme. Ich schneide meine Zehen ab, um meine Füße zu ärgern. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Macht nichts, checkt meinen Rhythmus. Ich bin der Mann auf der brennenden Torte. Ist dieser absonderliche Text ein Beleg dafür, dass sein Dichter mal wieder zu viel gekifft hat? Oder verbergen sich hinter diesen teils wirr anmutenden Zeilen geheimnisvolle Bedeutungen? Auf jeden Fall nimmt Paul mit Flaming Pie Bezug auf John Lennons absurde Fabel, wie der Name The Beatles in die Welt gekommen sei. In der ersten Ausgabe des Liverpooler Szeneblattes Mercy Beat vom 6. Juli 1961 fabulierte Lennon, der Bandname sei ihm von einem Mann auf einer brennenden Torte eingegeben worden. Und weil Yoko Ono in einem Interview erklärt hatte, dass John der alleinige Urheber des Namens The Beatles sei, wollte Paul in einem Anflug von Ärger, Trotz und Ironie zu verstehen geben, dass er der Mann auf der flammenden Torte gewesen sei, der John den Namen The Beatles eingeflüstert habe. Dies schien Paul so wichtig zu sein, dass er gleich das ganze Album Flaming Pie nannte. Dieser assoziative, auch kryptische Songtext macht deutlich, dass Paul McCartney schon längst nicht mehr der Schreiber banaler Songtexte war. So ein gewisser poetischer Gestaltungswille war auch schon aus frühen Beatles-Klassikern aus seiner Schreibe herauszuhören, um nur Penny Lane, Here, There and Everywhere oder Fool on the Hill zu nennen. Auch wenn seine Solozeit von erheblichen Schwankungen, was die Qualität seiner Songs anging, durchzogen ist, fanden sich doch immer wieder Songs mit besonderem Textniveau. Als Beispiel sei die Single Once Upon a Long Ago von 1987 genannt. So als wüsste er selbst nicht so recht, was seine Songs zu bedeuten haben und was sie über ihn selbst aussagen oder was sie mit ihm zu tun haben, so fragt er seine Liebste nach einer Erklärung. Im Text heißt es: Skalen und gebrochene Akkorde austüfteln. Kleine Racker im britischen Oberhaus, sag mir Liebling, was kann das bedeuten? Monde erfinden in einer Molltonart. Was haben diese Lieder mit mir zu tun? Sag mir Liebling, wo bist du gewesen? Es war einmal so lange her, Kinder suchten nach Schätzen. Der Plan der Natur ging Hand in Hand mit Vergnügen, so viel Vergnügen. Luftballons an einem windigen Tag. Trostlose Dünen haben viel zu sagen. Sag mir, Liebling, was hast du gesehen? Gitarre spielen auf einer leeren Bühne. Die Stäbe zählen in einem eisernen Käfig. Sag mir, Liebling, was kann das bedeuten?
Picking up scales and broken chords. Puppy-dog tales in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan went hand in hand with pleasure. Such pleasure. Pleasure.
Zweifellos ein gelungener Text, den Paul McCartney für seinen Song Once Upon a Long Ago von 1987 geschrieben hat. John galt immer als der geniale Texter, der fantasievolle Sprachkünstler und Wortakrobat. Paul dagegen hatte das Image des begnadeten Melodikers, allerdings mit einem Hang zur seichten Gefälligkeit. Und seine Songtexte hatten den Ruf, oberflächlich bis rührselig zu sein. Jedenfalls hielt sich hartnäckig das Vorurteil, Paul sei nur mit der Unterstützung von John in der Lage gewesen, einen halbwegs anspruchsvollen Text zu schreiben. Dem widersprach sogar John, als er sagte, Paul sei ein ziemlich fähiger Texter gewesen, wenn er sich denn mal genauso stark auf das Ausarbeiten des Textes konzentriert habe, wie auf das Ausfeilen an seiner Musik. Sozusagen als Beleg für Pauls Fähigkeiten als Texter erschien 2001 das Buch Paul McCartney – Gedichte und Songs 1965 bis 1999, das nicht nur seine besten Songtexte enthält, sondern auch etliche lesenswerte Gedichte aus Pauls Feder. Als Beispiel hier das Gedicht Pictures in Song mit Liedern Bilder malen. Die meiste Zeit über sitzt sie und wartet auf jemand, träumt von der romantischen Liebe. Eines Tages wird er kommen. Ich habe fast mein ganzes Leben lang mit Liedern Bilder gemalt. Er verbringt seine Zeit mit dem Bau eines Hauses, auf das man stolz sein kann, groß soll es sein und solide. Ich habe meine Zeit angefüllt, mit Liedern Bilder zu malen. Es gibt Menschen, die versuchen zu lernen, wie man den Abstand misst, zwischen richtig und falsch. Ich habe die meiste Zeit damit zugebracht, mit Liedern Bilder zu malen. Ich bin zufrieden, wenn ich mit Liedern Bilder male. Und noch ein zweites, kurzes, beeindruckendes Gedicht von Paul McCartney sei hier zitiert. Es trägt die Überschrift Black Jacket, schwarzer Umschlag. Trauer ist nicht Trauer, sondern Glück in einem schwarzen Umschlag. Tod ist nicht Tod, sondern Leben von der Klippe gesprungen. Tränen sind nicht Tränen, sondern Perlen aus Lachen in Salz getaucht. Zu Pauls textlich originellsten Beatles-Songs zählt, wie schon erwähnt, Penny Lane.
But you know, the fireman with his hourglass and all of that sort of stuff was us trying to get into a bit of art, a bit of surrealism, and they were all based on.
Paul McCartney sagt, Zeilen wie der Feuerwehrmann mit seiner Sanduhr und die anderen Sprachbilder waren ein Versuch, dem Song einen künstlerischen, surrealistischen Anstrich zu geben. Der Text basiert aber auf realen Dingen. Es gab einen Friseur namens Bialetti oder so. Ich glaube, den gibt es da immer noch. Er hatte Bilder von Frisuren in seinem Fenster. Daraus wurde ein Friseur, der Fotos zeigt wie in einer Ausstellung. Das Ganze bekam dadurch eine künstlerische Note, wie die Krankenschwester die Klatschmohnblumen auf einem Tablett verkauft und sich dabei wie in einem Theaterstück vorkommt, was es ja auch ist. Das waren solche verrückten Ideen, die wir in unseren Songs unterbringen wollten. Paul spricht hier von wir und von unseren Songs. Das ist in diesem Fall natürlich Pluralis Majestatis, denn er ganz allein hatte Penny Lane geschrieben und hob das auch immer wieder hervor. Aber keine Frage, Penny Lane ist eine der herausragenden Songkompositionen der Popgeschichte. Penny Lane, there is a barber showing photographs. Penny Lane, die eine Seite der berühmten Single von 1967, war ähnlich originell und herausragend wie die andere Seite mit Johns genialem Song Strawberry Fields Forever. Der Penny Lane Songtext über Alltagsbegebenheiten und Merkwürdigkeiten in der real existierenden Liverpooler Straße Penny Lane und dem gleichnamigen Bushalteplatz entstand with a little help von John, aber die Musik und die Arrangementideen waren komplett Pauls Eigengewächs. Pauls herausragende Qualitäten als Songschreiber stehen außer Frage, auch wenn er sich ab und an mal eine kompositorische Nichtigkeit geleistet hat. Pauls Charakteristika als Songschreiber analysiert der Musiker und Songschreiber Paul Vincent, der die Beatles-Songs intensiv studiert hat und selbst eine bemerkenswerte Beatles-Hommage mit seinem Album My Beatles Songbook im letzten Jahr veröffentlichte.
Bei Paul McCartney glaube ich fast, dass er ein ganz starkes imitatives Talent hat. Er saugt jeden Musikstil, ob das Jazz, Skiffle, Rock'n'Roll, Gospel, Blues ist, er saugt das auf wie ein Schwamm und dann anschließend passiert etwas, er verarbeitet das in seinem künstlerischen Geist und dann kommt etwas raus, was schon noch nach Rock'n'Roll oder Gospel oder Skiffle klingt und doch ganz eigen Paul McCartney ist. Es ist schon erstaunlich, dass jemand so einfühlsame Balladen wie Let It Be oder Hey Jude, Blackbird schreiben kann und auf der anderen Seite die Rock'n'Roll-Stücke wie Back in the USSR oder I'm Down rausplärren kann und dass die alle aus derselben Feder kommen. Andererseits dann aber auch musikalische Parodien jedweder Form bringen kann, in der typisch englischen Vaudeville-Tradition oder Musical-Tradition. Und am Ende ist es dann doch ein ganz eigenes Lied und keine abgekupferte Sache, sondern er nimmt es einfach als Inspirationswelle für seinen kreativen Geist und schafft dann ein völlig neues, manchmal auch ganz entfernt von dieser Musikrichtung, völlig neues Stück.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Da-da-da-da-da. Had it been another day, I might have looked the other way, and I have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. I'm falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again.
Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling. I'm falling, and she keeps calling me back again.
I've Just Seen a Face ist ein schlichter, country-orientierter Gitarrensong, insgesamt aber eine durchaus gelungene McCartney-Komposition aus dem Jahre 1965, veröffentlicht im Beatles-Album Help. Pauls kompositorische Vielseitigkeit, aber auch seine enorme Wandlungsfähigkeit als Sänger schon zur damaligen Zeit belegen die drei Songs, die am 14. Juni 1965 nacheinander aufgenommen wurden. Alle drei Songs, die unterschiedlicher nicht sein könnten, hat Paul mehr oder weniger alleine geschrieben. Neben dem gerade gehörten I've Just Seen a Face waren das der Rock'n'Roll-Kracher I'm Down und die größte Ballade aller Zeiten Yesterday. Und das muss man sich wirklich einmal vorstellen und bewusst machen. Am Nachmittag des 14. Juni 1965 sang Paul den leichten Country-Folk I've Just Seen a Face. Danach schrie er sich die Seele aus dem Leib und die Kehle fast wund im Rock'n'Roll-Brüller I'm Down, und am Abend sang er sanft und gefühlvoll Yesterday.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Vor einer solch beeindruckenden stimmlichen Wandlungsfähigkeit zieht auch der Pursänger Hartmut Engler den Hut.
Die Unterschiedlichkeit, wie man seine Stimme einsetzt. Und Paul McCartney ist einer, der eben Rock'n'Roll knallhart singen konnte und butterweiche Songs wie Yesterday gesungen hat und The Long and Winding Road. Und der hat den Schmelz und die nötige Brüllhärte gleichermaßen in seinem Organ drin. Das finde ich faszinierend.
Und über welch enorme vokale Fähigkeiten der nun fast 70-Jährige auch heute noch verfügt, mag der folgende Jazz-Standard aus Pauls aktueller Produktion Kisses on the Bottom belegen. My One and Only Love, ein Song, der zum Kompendium des Great American Songbooks gehört, aus dem Jahre 1952 stammt, geschrieben von Guy Wood, interpretiert von Frank Sinatra, aber auch von Sting und Rod Stewart. Doch auch Paul McCartney glänzt hier als Crooner souverän.
The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wing of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charm in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love.
Eine gesangliche Glanzleistung noch im hohen Alter von 69 Jahren lieferte Paul McCartney mit diesem Coversong My One and Only Love ab, enthalten in der Luxusedition des Albums Kisses on the Bottom, das im Februar veröffentlicht wurde. Von einer der aktuellsten Aufnahmen von Paul McCartney nun zu einer der allerersten. Fast genau vor 50 Jahren, am 6. Juni 1962, sang Paul zum allerersten Mal in den Abbey Road Studios den gleich folgenden Song. Die Beatles waren von George Martin zu einem Vorspieltermin ins Studio eingeladen worden und spielten dort mehrere Songs aus ihrem damaligen Bühnenprogramm, darunter den obskuren Rumba aus den 40er Jahren Besame Mucho, natürlich gesungen von Paul. Er war es ja auch, der diesen lateinamerikanischen Schlager ins Beatles Live-Programm hiefte, einerseits um die Vielseitigkeit der Band und von Paul McCartney unter Beweis zu stellen, andererseits aber auch, weil er solche Schnulzen liebte, was ja auch später noch nicht nur glückliche Auswirkungen auf die Platten der Beatles und auf seine Soloplatten haben sollte. Doch die gesangliche Leistung des damals noch 19-jährigen Paul ist beachtlich.
Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom. Here's one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be.
Ziemlich genau vor 50 Jahren bewies Paul McCartney seine gesanglichen Talente auch als Revue- und Schlagersänger mit seiner Version von Bésame Mucho, Begleitet wurde er bei dieser Aufnahme am 6. Juni 1962 von John Lennon Rhythmusgitarre, George Harrison Leadgitarre und Pete Best Schlagzeug. Das war der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 70. Geburtstag von Paul McCartney. Man wird ihn noch weiter feiern und hochleben lassen mit vielen freundlichen Worten und eben solcher Musik. Als Beispiel zum Abschluss noch eine musikalische Danksagung. Thank you, Paul, von Sebastian Mayer.
Thank you, Paul, for the music, for those wonderful times. Thank you, John, George and Ringo. Don't wanna miss you in my life. Anytime at all, I wanna be in the yellow submarine within you. All friends aboard. And when I'm down, down in misery, all I've got to do is a step inside love and follow the sun.
Good night, everybody, and all the little birds and Daddy Bird. See you, and rock on.
Thank you, Paul, for the music, for those wonderful times. Thank you, John, George and Ringo. Glad to get you into my life. Yesterday is today. Yes, it is. I've known better. I am a rich man now, and therefore all together now. Oh, yeah.
Yeah, I like Here, There, and Everywhere. It's my favorite.
Here, making